Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Freunde des Missionswerkes, die da und dort auch schon angereist sind. Wir freuen uns, dass wir heute diesen Tag zusammen haben dürfen. Und wir als kleines Team, die wir vom Missionswerk gestern schon angereist sind, haben auch Grüße für euch mitgebracht aus dem Missionswerk in Bergneustadt. Die Geschwister dort, die lassen euch ganz, ganz herzlich grüßen. Und wir haben in den vergangenen Tagen in unserer kleinen Morgenandacht, die wir haben, wir treffen uns jeden Morgen um 7:30 als Mitarbeiter dort. Und dann lesen wir ein Wort und stärken uns dadurch. Und dann beten wir. Und dann beten wir für die Freunde des Missionswerkes, für die Anliegen, die da sind. Und das ist eine Sache, die verschweißt. Das ist so gut, das ist so gut. Ja, und diese Geschwister, die dort in Bergneustadt auch für euch, auch für Traunreuth, auch für die Gemeinde in dieser Woche besonders gebetet haben, die lassen euch herzlich und ganz lieb grüßen. Und gleich damit verbunden eine Einladung, nämlich zum heutigen Nachmittag. Liebe Geschwister, wir haben einiges mitgebracht. Oh, wir wollen heute Nachmittag, und das ist unser Anliegen, unseren Herrn groß machen und davon berichten, was er tut durch die Arbeit, durch unsere gemeinsame Arbeit, die wir mit den vielen Freunden tun. Und wir wollen zeigen, dass die Arbeit nicht vergeblich ist. Und das wäre so schön, wenn die, die heute hier sind, heute Vormittag, mit ihren fröhlichen Gesichtern auch heute Nachmittag da sind. Und noch die anderen dazu, die dann bestimmt auch noch kommen werden. Herzliche Einladung. So, und jetzt kommen wir zu unserem Thema. Beten und Gottes Siege erleben. Wir werden ja immer und immer wieder, wenn wir in der Bibel lesen, dazu aufgefordert, ermahnt, gedrängt, eingeladen, dass wir das Beten nicht vernachlässigen sollen. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung, heißt es zum Beispiel im Kolosserbrief. Aber wie ist es denn mit unserem Beten? Manchmal kommt es zu kurz. Stimmt's? Da ist der Tag voller Aktivitäten, da sind so viele Termine, da muss dieses und jenes erledigt werden. Alles, was scheinbar keinen Aufschub duldet. Ja, und dann ist plötzlich keine Zeit mehr, mit dem himmlischen Vater zu sprechen. Und dann blicken wir am Abend auf einen Tag zurück und sagen, das haben wir gemacht, das. Und das hätten wir auch noch machen sollen. Und ach, wir haben ja gar nicht gebetet. Heute Morgen einfach so in den Tag gelaufen, weil schon wieder das Telefon geklingelt hat. Und ach, das war doch wieder nicht richtig. Und ist ja kein Wunder, dass uns der Kopf schwirrt und alles surrt und die Sorgen uns drücken. Wir sind ohne Gebet in den Tag gegangen. Wie ist denn das bei uns? Wir haben zu wenig gebetet, müssen wir dann sagen. Und ich dachte für mich auch persönlich, dass es höchstwahrscheinlich so sein wird, wenn ich einmal vom Herrn abgerufen werde in die himmlische Heimat, wenn mein Leben hier auf der Erde zu Ende ist und ich vielleicht noch einmal zurückblicke, dann werde ich höchstwahrscheinlich sagen, ach, du hast zu wenig gebetet. Hättest du doch mehr gebetet, dann wäre vielleicht da und dort etwas ganz anders verlaufen in deinem Leben. Das Beten ist zu kurz gekommen. Und deswegen müssen wir uns erinnern lassen. Und deswegen dachte ich mir, heute Morgen wollen wir uns einmal so richtig dem Herrn stellen und unsere Herzen aufmachen und ihn mal bitten, Herr, und jetzt mach uns doch das Beten wieder ganz neu wichtig. Dass wir es doch nicht versäumen. Denn die Bibel sagt an über 600 Stellen sagt die Bibel etwas über das Gebet. Also muss es doch eine wichtige Rolle spielen. Zwei Worte aus der Bibel, die wir gleich sehen werden. Ein Wort, das hat der Herr Jesus zu seinen Jüngern gesagt. Und er hat es ihnen eindrücklich gesagt. Bittet doch, so wird euch gegeben werden. Bittet doch. Bitten wir? Ja, manchmal schon. Wenn die Not groß ist, dann kann schon sein, dass wir bitten. Aber ansonsten, und dann sagt der Jakobus ein anderes Wort. Ihr habt nichts. Warum nicht? Weil ihr nicht bittet. Also diese beiden Worte, die kann auch ein Kind verstehen. Was musst du tun, damit du das Bonbon kriegst? Bitte, bitte. So, und wenn der Herr das sagt, dann will er keine so Geste, sondern er wartet darauf, dass aus dem Herzen etwas kommt. Herr, bitte. Und wenn wir eben nicht bitten, ja, dann bleibt alles. Lieber Bruder, wie gut, dass die Oma gebetet hat. Sonst wärst du nach sowieso gefahren und hättest dort gesucht und dabei liegt der Geldbeutel im Auto. Wie gut, dass die Oma gebetet hat. Und das nächste Mal, dann betet nicht nur die Oma. Ihr seid, denke ich, so habe ich den Eindruck, eine lebendige Gemeinde, eine evangelistische Gemeinde. Und ich habe auch ein bisschen schon gehört über das, was in der Vergangenheit war, wie die Gemeinde gegründet worden ist. Ich war da nicht dabei, aber einige wahrscheinlich von euch. Überlegt doch mal, wie hat's denn angefangen? Ich nehme an, dass das Gebet auch eine Rolle gespielt hat. Wahrscheinlich eine große Rolle. Wir wollen Gemeinde gründen hier am Ort, überall. Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben. Und jetzt wollen wir hier etwas. Oh Herr, Herr, da brauchen wir dich. Und da wird gebetet worden sein. Und dass heute so viele da sind, das ist ja auch nicht von ungefähr. Ich denke, da ist wieder gebetet worden. Bittet, so wird euch gegeben. Und wir müssen immer wieder neu anfangen zum Beten. Denn es ist ein Trugschluss zu meinen, naja, wir haben ja gebetet und jetzt haben wir ja alles, was wir brauchen und jetzt können wir einen Gang zurückschalten. Jetzt brauchen wir nicht mehr so viel beten. Oh, oh, da gibt es einen, der sich besonders über solche Gedanken freut. Und dem wollen wir aber keine Freude machen, sondern wir wollen beten. Wir kennen wahrscheinlich den Prediger Spurgeon. Schon mal davon gehört? Ja, ah, doch, das sehe ich an den Gesichtern. Dieser berühmte englische Prediger, der dort in London auch eine große Gemeinde hatte, vor der er jeden Sonntag gepredigt hat. Oh, da waren einige tausend da. Und er hat vollmächtig gepredigt. Er war nach der Predigt immer fix und fertig. Und dann haben einige mal, die von auswärts gekommen sind, ihn gefragt, mal, wie machst du das? Was vollmächtige Predigten. Und da kommen Menschen zum Glauben, da kommen welche nach vorne und die tun Buße und schließen sich der Gemeinde an, kommen zum Glauben. Was ist denn das Geheimnis? Und geht er mit ihnen durch die Gemeinde, da der Versammlungssaal und dann gab es auch einige Kellerräume. Und da sind sie durchgegangen und dann zeigt er auf eine Tür und sagt, das ist das Kraftwerk unserer Gemeinde. Geht die Tür auf und er sagt, da, in diesem Raum, während ich oben hier predige, sind dort Geschwister auf den Knien und beten. 70 ungefähr. Das ist die Kraft, das Kraftwerk unserer Gemeinde. Gehörst du auch zum Kraftwerk der Gemeinde? Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, zu beten. Betende Christen in einer Gemeinde, das ist etwas Wunderbares. Ohne Gebet, wir haben es vorhin gelesen, geht nichts. Das sind alle Aktivitäten, alles das, was wir unternehmen, was wir organisieren und was wir an Seminaren anbieten und dies und jenes, das ist alles heiße Luft, wenn nicht gebetet wird. Und damit meine ich jetzt nicht, wie ich früher als Katholik 10 Vaterunser hintereinander beten musste, sondern ein anderes Beten, ein Beten von Herzen. Wir werden gleich noch davon mehr hören. Das ist der wichtigste Dienst in der Gemeinde. Das will ich einfach mal so von der Bibel erkennen. Und Ob die Gemeinde eine betende Gemeinde ist, zeigt sich nicht unbedingt im Gottesdienst, sondern es zeigt sich vor allen Dingen zu Hause, wenn wir zu Hause sind und wie wir dann beten. Ob wir in das Kämmerlein gehen und die Tür zumachen und sagen, jetzt brauche ich eine Zeit zum Beten. Mit dem Herrn allein sein, bei aufgeschlagener Bibel, dann will ich mit ihm sprechen, auch über die Anliegen der Gemeinde. Und das ist ein Kampf. Das ist ein Kampf. Denn hier drin, in uns, steckt etwas, das sagt, nicht beten. Hör mal, du musst noch das und das tun. Denk dran, ach, doch keine Zeit zum Beten. Doch, ich will beten. Ich muss beten. Paulus hat im Römerbrief, Kapitel 15, Vers 30, es so auf den Punkt gebracht. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, auch liebe Schwestern, liebe Geschwister, alle sind aufgerufen zum Beten, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mir kämpfen helft, durch eure Gebete für mich zu Gott. Der Paulus wusste das. Wir könnten sagen, was Paulus, du brauchst unsere Gebete. Du bist doch so ausgerüstet, du kannst doch alles, du kannst predigen und du weißt alles und du bist doch ein so großes Vorbild. Und der Paulus sagt, ich kann nicht meinen Dienst tun, wenn ihr nicht mitkämpft, wenn ihr nicht betet. Wir schauen uns heute Morgen einen Bibelabschnitt an aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 17. Und wir werden dort einige Prinzipien finden, wichtige Prinzipien des Gebetskampfes. 2. Mose 17, Abvers 8. Ich lese zunächst einmal den ganzen Abschnitt und dann werden wir uns einige Verse genauer anschauen. Abvers 8. Es freut mich, dass es raschelt im Blätterwald bei euch, dass doch etliche eine Bibel dabei haben. Und das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Sonst könnte ich ja euch ja die Story vom Pferd erzählen und ihr würdet das alles glauben, wenn ihr es nicht hier nachprüfen könnt, in der eigenen Bibel. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Da sprach Mose zu Josua: Erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer. Darum nahmen die beiden einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe. Und der Herr sprach zu Mose: Schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein. Wichtige Prinzipien des Gebetskampfes. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel. Das ist der Kampf. Das ist jetzt ein Bild. Wir kämpfen nicht mit einem metallenen Schwert, mit Kriegswaffen, sondern mit geistlichen Waffen. Und das Gebet ist dieser Kampf. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Da kam der Feind und wollte das Volk Gottes bekämpfen, sabotieren, aufhalten, zerstören, vernichten. Und Israel rüstete sich auch, um diesem Feind entgegenzutreten. Da sprach Mose zu Josua: Erwähle uns Männer und zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Sind wir uns bewusst, dass wir, wenn wir mit dem Herrn Jesus unterwegs sind, dass das auch ein Kampf ist? Dass das nicht irgendwie etwas ist, ach, das ist so schön, mit Jesus zu gehen. Ach ja, wunderbar. Das ist ein Kampf. Das ist ein Kampf. Denn Wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen, da sind immer drei dabei. Der Herr Jesus geht voran, ich folge ihm nach und hinter mir ist auch einer, der zerrt an meinem Hemd und will mich davon abbringen, dass ich dem Herrn nachfolge. Der will die Aufmerksamkeit haben, dass ich mich umdrehe und mich mit ihm beschäftige und mit dem, was er mir anbietet. Das ist der Teufel. Aber wir schauen auf den Herrn und wir folgen ihm nach. Was ist mit Mose? Wir lesen jetzt von Mose. Morgen, sagt Mose, morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Da mögen vielleicht einige zuerst gedacht haben, wie, Moment mal, wir sollen doch hier da unten im Tal gegen den Feind kämpfen. Und Mose, was machst du denn? Du gehst da hoch auf den Hügel. Da wollen wir doch mal aufpassen, dass du nicht noch vielleicht irgendwo einen Klappstuhl mitnimmst und da oben mit der besten Aussicht zuschaust, während wir da unten kämpfen. Was hat Mose dort oben auf dem Hügel zu suchen? Warum ist er und der Hur und der Aaron drei wichtige Männer, die wichtigsten Männer dort in diesem Volk Israel, die setzen sich ab und sind nicht dabei, wenn gekämpft wird? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir schauen den nächsten Vers an. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Jetzt haben wir also zwei Plätze, auf die der Scheinwerfer Gottes gerichtet ist. Einmal dort, wo gekämpft wird, und zum anderen ein anderer Scheinwerfer, der dort oben hinschaut, da wo der Mose und die zwei anderen sich scheinbar abgesetzt haben. Aber was geschieht da? Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels und jetzt kommen Prinzipien. Jetzt kommt das, was so wichtig ist. Prinzip 1. Der Kampf des Glaubens auf zwei Ebenen. Handeln und beten. Wir können in der Gemeinde nicht sagen, ach, wir wollen nur noch beten und alles andere geschieht dann automatisch. Nein, wir müssen was tun. Das ist selbstverständlich. Aber wir müssen auch beten. Und das ist ein wunderbares Bild, was uns hier die Bibel vor Augen führt, dass beides geschah zur selben Zeit, dass auf beides ganz, ganz großen Wert gelegt wird, auch von Gott. Da waren die da unten am Kämpfen und die haben sich gut ausgerüstet und die haben ihre Kriegstaktik wahrscheinlich auch besprochen vorher. Wie wollen wir gegen den Feind angehen? Und dann erleben sie, oh, wir sind gut, jawohl, wir können den Feind zurückdrängen. Auf, Männer, voran. Ja, aber zur gleichen Zeit gibt es den anderen Kampfplatz, dort oben, wo die drei sind. Und die drei, die beten. Und das ist so ein gewaltiges Bild. Und sie merken, dass dort, wo gebetet wird, das auch direkte Auswirkungen hat. Es hieß ja, das haben wir vorhin gehört, dass dort, wo Mose diesen Stab hochhielt, diese Geste, mit der er ausdrücken will, wir müssen uns da anklammern an die höchste Autorität. Wir unten da im Tal, das sind schwache Menschen, die da kämpfen. Aber wenn wir uns hier andocken an die Kraft Gottes, dann kann es gelingen. Und die Bibel sagt ja an dieser Stelle, als der Mose seine Hand hochhielt mit dem Stab, als also gebetet wurde, und sie ins Tal gucken, oh, Israel ist auf dem Vormarsch, uns ist der Sieg. Und dann wurde es plötzlich da oben still weil sie müde wurden. Und dann schauen sie wieder runter und sagen, nein, wir müssen weitermachen. Der Feind, der ist uns schon wieder ganz dicht dran. Der sitzt uns im Genick. Wir müssen wieder uns aufraffen zum Gebet. Ja, das hat direkte Auswirkungen. Und jetzt ist die Frage, ob wir das glauben oder ob wir das nicht glauben. Ob wir das in unserem Leben praktizieren. Und ich denke, wir sehen das, wir können das sehen mit unseren Augen. Vielleicht in unserer Familie. Manchmal denken wir, ach, das läuft ganz gut in der Familie. Mann, Frau und die Kinder, ja doch, oh ja, danke Herr, das läuft ganz gut. Und dann kommen plötzlich wieder Situationen, ob da Krankheit ist oder ob die Kinder nicht in der Spur sind. Ach, was ist denn jetzt los? Dann müssen sich die Eltern sagen, oh, wir haben zu wenig gebetet, wir müssen wieder beten. Wir müssen beten. Ach, aber wir sind doch so müde. Ach, wir würden am liebsten jetzt ins Bett gehen und nicht beten, aber wir müssen doch beten. Das ist keine Pflichterfüllung, wo Gott sagt, na, habt ihr schon gebetet? Nicht? Minus eintragen, morgen machen wir wieder Minus, bei 10 Minus, knallt's aber. Nein, wir beten, weil es nicht anders geht, weil wir wissen, dass der Herr die Kraft hat und weil wir wissen, dass wir schwach sind. Und die einzige Chance, die wir haben, wenn unsere Schwachheit sich an seine Kraft klammert und vor allen Dingen auch im Gebet, sonst geht es nicht. Denkt daran, an die beiden Schauplätze. Wir haben oft nur den einen Schauplatz in der Hand, in der Familie, in der Gemeinde, wo wir sagen, ach du Schreck, das und jenes haben wir uns so gut vorgestellt und es klappt nicht. Ja, also, dann fangen wir wieder an zu beten. Aber wir haben doch schon mal dafür gebetet. Wie oft? Ja, auch nochmal. Weiter beten, es geht nicht ohne. Denkt man nochmal dran. Wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn die Gemeinde betet, dann kommt die Gemeinde voran. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Wenn die Gemeinde aufhört zum Beten und einschläft, dann sagt der Feind, jetzt ist meine Zeit gekommen. Jetzt habe ich freie Bahn. Also schnell wieder aufraffen zum Gebet. Gebet hat direkte Auswirkungen auf unser Leben. Und die Gebetshöhe, das ist bei uns zu Hause der Platz, wo wir dann beten. Oder in der Gemeinde, hier oder woanders in den Räumen. Es muss gebetet werden. Der Werner Heugelbach, der hat das immer wieder auf den Punkt gebracht. Drei einfache Worte, aber die fassen das zusammen. Wer betet, siegt. Und wenn wir nur Niederlagen haben, dann garantiert die Bibel, dann hängt das auch mit unserem lahmen Gebet zusammen. Wir meinen manchmal, es reicht, wenn wir irgendwo zusammensitzen und uns die Köpfe zum Rauchen bringen, weil wir irgendein Problem lösen müssen. Und dann ist es schon spät abends geworden. Ach, jetzt müssen wir aber nach Hause. Ah nein, kann noch einer mit uns schnell beten. Ja, und das war es dann gewesen. Ich weiß, ich spreche auch aus eigener Erfahrung. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber es muss doch nicht so bleiben. Wir können doch gleich sagen, wenn wir zusammenkommen, und jetzt wollen wir aber erst mal beten. Und wenn wir Punkt 1 und 2 besprochen haben, dann wollen wir erst mal wieder beten, damit der Herr doch seinen Segen gibt. Denn an seinem Segen ist alles gelegen. Wer betet, siegt. Ach nee, das ist noch zu früh. Wie schaut's aus bei uns persönlich? Zu Hause, in der Familie, mal so ganz kurz die Gebetsanliegen ins Gedächtnis rufen. Wie ist es mit dem Ehemann, mit der Ehefrau, den Großeltern? Wie ist es mit den Kindern, mit den Nachbarn? Wie ist es am Arbeitsplatz? Wo sind da die Knackpunkte, die uns zur Verzweiflung bringen oder die uns mutlos gemacht haben, wo wir sagen, ach, lohnt sich nicht mehr zu beten. Das bleibt immer so. Da beten wir nicht mehr. Doch bitte, bitte tu es. Fang wieder ganz neu an. Wo sind in den Familien noch Unerrettete, die noch nicht gläubig sind, wo die Eltern auch vielleicht schon viel gebetet haben, aber vielleicht doch jetzt nachlassen, weil sie sagen, ach, das bringt doch gar nichts mehr. Jedes Mal, wenn ich an ihn oder an sie denke, dann werde ich nur traurig. Komm, ach Herr, weißt du, komm. Fang wieder ganz neu an. Ich möchte gern mit euch zusammen das mal lesen, was Spurgeon in einem Buch geschrieben hat. Und jetzt bitte ich, dass das jeder für sich jetzt persönlich anwendet auf sein Leben, auf seine Situation, wenn Sie, die verlorenen Sünder oder der Arbeitskollege oder eben das, was mein Problem ist, wenn Sie dich nicht reden hören wollen, halten sich die Ohren zu, dann können Sie dich doch nicht davon abhalten, für Sie zu beten. Machen Sie sich über deine Ermahnung lustig? Dein Gebet können Sie nicht stören. Sind Sie so weit weg, dass du sie nicht erreichen kannst? Deine Gebete erreichen Sie. Haben Sie erklärt, dass Sie dir nie wieder zuhören wollen, dass Sie dich nie wieder sehen wollen? Kümmere dich nicht darum. Gott hat eine Stimme, die Sie hören müssen. Sprich mit ihm und er wird es Ihnen zeigen. Obwohl sie dich nun mit Verachtung strafen und dir Gutes mit Bösem vergelten, verfolge sie mit deinen Gebeten. Lass sie nicht verloren gehen, weil du zu wenig für sie gebetet hast. Wen willst du wieder ganz neu mit deinen Gebeten verfolgen? Dranbleiben, auch wenn der vielleicht 100, 200, 500 Kilometer weg ist. Und du denkst als Eltern vielleicht, da habe ich keinen Einfluss mehr, das geht doch alles schief. Verfolge mit den Gebeten. Im Gebet bist du ganz, ganz, ganz nah dran. Da kannst du dich richtig einmischen. Aber wir müssen beten. Wir müssen die höchste Autorität anrufen. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird errettet werden, der wird Sieg erfahren. Wie beten wir denn? Epheser 6, Vers 18. Betet allezeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet. Auch da wollen wir uns neu herausfordern lassen. Hier steht nicht nur Bitten. Herr Jesus, wir brauchen das und das, bitte hilf, Amen. Sondern da steht Flehen. Was heißt denn Flehen? Flehen, das ist auf jeden Fall eine Steigerung. So wie ich bete, so bringe ich auch zum Ausdruck vor dem Herrn, was mir die Sache wert ist, um die ich bete. Überlegen wir mal, wie wir reagieren, wenn wir irgendwo im Geschäft, beim Aldi oder wo, ja, ich habe doch 50 Euro hingelegt und der gibt mir nur auf 20 Euro raus. Da sage ich auch nicht, oh ja, das habe ich hier mit 20 Euro. Und der will mich abwimmeln, oh ja, dann gehe ich halt. Nein, Moment mal, ich habe hier mit 50er bezahlt. Da engagiere ich mich, weil mir doch das ein bisschen was wert ist. Wie viel wert sind uns denn die Seelen unserer Lieben, für die wir ringen im Gebet? Merkt der Herr das irgendwie oder sagt er sich, was? Ha, hast du was gesagt? Ach, ist schon wieder fertig, ist schon wieder Amen. Entschuldigung, wenn ich das so ein bisschen karikiere, aber damit es deutlich wird, der Herr fordert uns zum Flehen raus. Lassen wir uns doch mal rausfordern. Sperren wir mal die Tür zu und dann fangen wir mal an zu flehen. Dürfen wir uns auch hinknien dürfen laut beten. Flehen. Psalm 107. Ich will nur mal ganz kurz ein Wort daraus vorlesen. Ich habe es hier nicht auf der Leinwand, aber nur mal, um das zu zeigen, was das bedeutet. Psalm 107, das ist ein richtiger Fleh- und Ruf- und Schreibsalm. Ab Vers 10, da sind Leute in der Klemme, die da sitzen mussten in Finsternis und Dunkel, gefangen in Zwang und Eisen, weil sie Gottes Geboten ungehorsam waren und den Ratschluss des Höchsten verachtet hatten, sodass er ihr Herz durch Unglück beugte und sie dalagen und niemand half. Und jetzt kommt's, die dann zum Herrn riefen in ihrer Not und er half ihnen aus all ihren Ängsten. Was machen wir denn, wenn wir draußen auf dem See, auf dem Chiemsee oder irgendwo schwimmen und wir kriegen einen Krampf und wir gehen unter? Hallo, hört mich jemand? Würde mich bitte jemand rausziehen? Wir schreien, Hilfe! Im weiteren Verlauf des Psalmes an einer Stelle heißt es dann auch, sie schrien zum Herrn. Ja, warum schrei ich denn? Weil ich leben will. Warum schrei ich denn zum Herrn? Ja, weil ich will, dass sich meine Frau, mein Mann, mein Kind, Arbeitskollege, dass er sich bekehrt. Oder dass er rauskommt aus dem Alkohol oder aus irgendetwas anderem. Denn der Herr ist es, der kann die Fesseln durchhauen. Als sie zum Herrn riefen, dann hat es sich geändert in diesem Psalm. Einige Male wird davon gesprochen. Große Not, noch größere Not und dann das Schreien zum Herrn und dann kommt der Sieg, die Rettung. Gebet hat direkte Auswirkungen auf unser Leben. Gebet kostet viel Kraft. Wir brauchen Gebetspartner. Wir schaffen das nicht alleine. Hast du jemanden, der mit dir betet? Wenn du in Not bist, dass du sagen kannst, hör mal, ich brauche auch deine Unterstützung. Können wir mal zusammen beten? Der Mose, der hatte den Aaron und den Hur. Und als der Mose müde wurde, da haben die anderen ihn gestützt. Ist das nicht gut? Ich sage das auch manchmal zu meiner Frau, es ist doch gut. Es ist gut, dass es meistens nicht so ist, dass wir beide durchhängen, sondern dass einer durchhängt und der andere sagt, komm, wir wollen aber jetzt doch noch beten. Oh, das ist gut. Hast du so jemanden? Und wenn nicht, dann fang doch mal da an, dafür zu beten. In einer solchen Gemeinde, da gibt es solche, die mitbeten. Garantiert. Gebet kostet viel Kraft. Gebet macht müde. Und wir wissen, dort auf dem Hügel, aber Mose wurden die Hände schwer, darum nahmen die beiden einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben. So wurde gebetet. Wie lange denn? Bis zum Sieg. Die Sonne ging unter. Oh, das war ein langer Kampf. Das war nicht nur mal 2 Minuten und dann war das Resultat schon da. So hätten wir es ja gerne. Herr, ich hätte gerne so. So. Ja, wo ist es denn? Das ging nicht so schnell. Das war eine ganz harte Sache. So, und jetzt sind wir im Garten Gethsemane. Dort hat der Herr Jesus gekämpft im Gebet. Und er hat 3 mitgenommen, die ihm auch Unterstützung sein sollten. Und er, der Herr Jesus, kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das Fleisch will nicht beten. Das Fleisch will lieber etwas anders tun. Entweder schlafen oder arbeiten, aber nicht auch noch beten. Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wie lange, Herr? Eine Stunde beten? Ach, das darf ja wohl nicht wahr sein. Der Herr hat gesagt, wenigstens nur eine Stunde. Da würden wir doch schon in Ohnmacht fallen und sagen, was, wie lange soll ich jetzt mit dir beten? Eine Stunde, das schaffe ich gar nicht, so viel Zeit habe ich nicht. Aber wenn wir dann sehen, was die Resultate sind, ich weiß nicht, wie lange die Oma gebetet hat für den Geldbeutel. Ich weiß aber, dass jemand oder schon öfters jemand so geschrieben hat, ich habe 20, 30, sogar jemand hat mal geschrieben, eine Witwe, 40 Jahre für meinen Mann gebetet, dass er sich bekehrt, und dann am Sterbebett hat er doch noch den Herrn in sein Leben aufgenommen. 40 Jahre gebetet, da hätte man wahrscheinlich doch schon nach 5 Jahren sagen können, bringt nichts, weiterbeten, 20, 30 Jahre, ja, was soll ich machen, Herr, der will nicht, bete weiter. Warum so lang? Wir wissen es nicht, warum. Aber wir beten. Das ist die Anweisung, die der Herr uns gibt. Beten. Wir wollen nicht so sein wie die Jünger in diesem Fall, aber wir können es nachvollziehen, weil wir auch mit Fleisch zu tun haben. Und Josua überwältigte Amalek durch sein Volk und sein Volk durch die Schärfe des Schwertes. Zum Schluss war der Sieg da. So, und ich denke, dass jeder das schon mal auch erfahren hat. Wenn es in kleinen Dingen oder in größeren Dingen, der Herr hört, der macht das. Er tut es wirklich. Und wir wären ja schön dumm, wenn wir nicht beten würden. Noch ein Prinzip, beharrliches Gebet führt zum Sieg. Beharrliches Beten führt immer zum Sieg. Das heißt aber nicht immer, dass die Gebete so in Erfüllung gehen, wie wir es gerne hätten. Beten heißt nicht, dem Herrn so einen persönlichen Wunschzettel vorlegen. Herr, ich stelle mir mein Leben so und so und so vor, dann hätte ich gerne das Auto. Und die Frau hätte ich gerne geheiratet, dann hätte ich gerne ein Häuschen, so, so und so. Und vielleicht sogar noch mit Swimmingpool. So, und jetzt bete ich dafür. Da kann es sein, dass der oder diejenige nur den Ehepartner, den Gläubigen bekommt. Aber das ist schon viel. Und der Herr sagt, hör mal, du brauchst nicht unbedingt das und das. Dafür gebe ich dir aber was anderes, worum du nicht gebeten hast. Wisst ihr, das ist so wichtig. Und genauso wollen wir uns merken, dass wir uns bemühen im Gebet, in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes zu beten, dass wir uns Gedanken machen, dass wir versuchen, dem Herrn es abzuspüren. Und ich weiß genau, wenn ich dafür bete, dass er mir zu Hause dort einen Swimmingpool hinsetzt, dann weiß ich, das ist nicht sein Wille. Quatsch, brauche ich nicht. Bete ich auch nicht dafür. Aber ich weiß um die Dinge, die der Herr gerne haben möchte. Und da bete ich dafür. Und das heißt es, in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes beten. Und der Herr Jesus hat im Garten Gethsemane gebetet, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das ist so wichtig. Und dann werden wir auch Gebetserhörungen haben. Wenn meine Kinder, als sie klein waren, mich etwas gebeten haben, was ich sowieso für sie vorgesehen habe, da brauchten sie nicht lange bitten. Aber wenn sie gebetet haben, irgend so ein Vierlefanz mich gebeten haben, wo ich gesagt habe, das gibt's nicht. Nein, dafür bist du noch zu jung. Irgendwann kriegst du dein Taschenmesser, aber jetzt noch nicht. Ja, aber wieso nicht? Weiter geduldig sein, beten. Der Herr gibt zur rechten Zeit. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott, wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen. So hört er uns. Wunderbar. Und ich denke, dass ein Gebet auf jeden Fall nach seinem Herzen ist, wenn wir darum beten, dass Menschen zum Glauben kommen, auch gerade in der Familie. Bitte weiterbeten, nicht aufhören. Und sich im Gebet auf Gottes Verheißungen stützen, das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Das hier und dieser Mund, das gehört zusammen. Hier spricht der Herr und hier spreche ich im Gebet. Und das muss übereinstimmen. Und ich muss Verheißungen haben. Weh, ich gehe ohne Verheißungen ans Beten. Die Kinder, die wissen das schon, bevor sie überhaupt wissen, was Beten ist. Die sagen nämlich, Papa, du hast versprochen, dass ich das Fahrrad krieg. Ja, da kann ich ja nichts machen, das stimmt wirklich, ich habe es versprochen. Also, so, wissen wir denn, was der Herr uns verspricht? Das geht nicht, ohne dass wir die Bibel lesen, ohne dass wir Verheißungen haben. Wie gehst du denn in den Tag? Mit Verheißung oder ohne Verheißung? Mose und die ganze Truppe, die sind mit Verheißungen in den Kampf gezogen. Als der Mose den Auftrag bekam, nach Ägypten zu gehen, und er wollte eigentlich nicht, weil er gesagt hat, ich kann das nicht machen, das geht nicht. Da hat ihm der Herr nur eins gesagt, ich will mit dir sein. Das reicht. So, aber das muss ich im Gedächtnis haben. Herr, wo bist du? Hilfe! Schlimme Situation. Herr, hast du mich jetzt im Stich gelassen? Wenn ich nicht die Verheißung im Herzen habe, dass er mir sagt, du, ich bin bei dir, egal ob wie es dir im Moment geht, ich bin bei dir. Ja, woher weiß ich denn das? Ich weiß es nur aus diesem Wort. Ich muss die Verheißung persönlich für mich ergreifen und dann gehe ich mit dieser Verheißung zum Herrn. Herr, du hast gesagt, du bist bei mir. Also weiß ich, dass ich jetzt durchkomme durch diese Schwierigkeit, durch diese Situation. Ich will mit dir sein. Und dann hat er noch eine Verheißung gehabt. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still sein. Der Herr selbst wird kämpfen. Der eigentliche Kampf, das ist der Kampf des Herrn. Israel hat dort unten im Tal nur das nachvollzogen, was im Himmel schon Wirklichkeit ist, nämlich der Sieg. Wir müssen den Sieg nicht erringen, sondern wir kommen vom Sieg. Wir nachvollziehen den Sieg in unserem Leben, den der Herr schon ausgefochten hat. Ich will zum Schluss, ich sehe, die Zeit ist um, ich will zum Schluss dieses Wort euch zeigen. Es ist auch eine Verheißung, die mir einmal geholfen hat. Ich war vor, ach, das ist schon mehrere Jahre, ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre her, da war ich einmal so in der Klemme und so hilflos, sodass ich fast schon gespürt habe, wie der Teufel mir auf die Schulter geklopft hat und hat gesagt, so, jetzt ist die Zeit da für die totale Panik. Bitte brich jetzt in Panik aus. Jetzt ist Ende, aus, vorbei. Ich war richtig fertig. Und dann habe ich mir gesagt, so, jetzt gehe ich, springe ich in mein Auto und fahre irgendwo hin, aufs Land, wo eine Wiese ist. Und da bleibe ich stehen und da bete ich jetzt einmal. Und bevor ich gebetet habe, habe ich noch dran gedacht, meine Frau hat mir ein Zettelchen in die Hand gedrückt. Hat sie irgendwie aus der stillen Zeit früh morgens mal aufgeschrieben für mich, komm, nimm mit, ich stecke das ein. Und bevor ich anfange zu beten, knistert es in der Tasche irgendwie und da habe ich das Zettelchen und da las ich. So reißt er auch dich aus dem Rachen der Angst in einem weiten Raum, wo keine Bedrängnis mehr ist. Und an deinem Tisch voll all des Guten wirst du Ruhe haben. Und dann habe ich mir gesagt, oh Herr, danach sehne ich mich eigentlich, jetzt raus aus dieser Angst und Ruhe und Frieden und keine Bedrängnis mehr. Und dann hat das der Geist Gottes so geführt, dass diesen Vers habe ich richtig für mich genommen. und bin beim Beten, beim Rufen, beim Schreien, beim Weinen schon zuversichtlich geworden und habe gesagt, jo, jetzt weiß ich es. Herr, du wirst das machen, du wirst es genau so machen. Ich nehme das für mich in Anspruch, Herr, und ich lasse da nicht locker und du wirst es machen. Heute kann ich ja nicht gerade drüber lachen, aber ich kann sagen, Herr, das hast du wunderbar gemacht. Nicht gleich von heute auf morgen, aber über ein paar Ecken und so. Herrlich, preis den Herrn, du hast es gemacht. Ach, wie gut, dass ich in diesem Moment deine Verheißung haben durfte. Und darum der Aufruf, lerne beten durch Beten. Und das ist einfach jetzt meine Bitte. Bitte, lass dich doch ermutigen, neu wieder zu beten. Fang im Kleinen an, du musst nicht gleich eine Stunde beten, aber sag dir doch, morgen früh, da will ich mir wieder neue Zeit nehmen für den Herrn. Ich lese wieder in diesem Wort und dann bete ich. Dann bete ich vielleicht nur zwei Punkte, die mir wichtig sind im Moment. Und da bete ich jetzt. Und dann will ich am nächsten Tag das wieder machen. Herr, und dann bitte ich Kraft und dann stelle ich den Wecker. Und dann will ich den Wecker auch weiter wegstellen vom Bett, damit ich wirklich rauskomme. Und am besten noch auf dem Weg zum Wecker dann noch eine Schüssel mit kaltem Wasser, dass man richtig reingeht und dann ist man wach. Jetzt will ich beten. Ich will wieder neu anfangen zu beten. Der Kampf des Glaubens auf zwei Ebenen, Handeln und Beten. Gebet hat direkte Auswirkungen auf unser Leben. Gebet kostet viel Kraft. Gebetspartner, Mitbeter. Beharrliches Beten führt zum Sieg. In Übereinstimmung mit Gottes Willen beten. Sich im Gebet auf Gottes Verheißungen in der Bibel berufen. Ja, und beten. Beten. Lasst uns bitte aufstehen, wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du den Sieg errungen hast. Herr, wir loben und preisen dich. Wir sehen den, der gekämpft hat und der gesiegt hat. Und dann sagst du, Herr, dass du uns diesen Sieg erfochten hast. Für uns, Herr. Oh, wir danken dir. Herr, wir danken dir, dass du uns errettet hast, dass du uns neues, ewiges Leben geschenkt hast und dass du einen wunderbaren Plan für unser Leben hast, Herr Jesus. Und jetzt lädst du uns ein, wieder ganz neu den Mund aufzutun und zu beten, zu rufen, zu flehen, damit du uns segnen und beschenken kannst, Herr. Wir bitten dich, nimm uns die Gebetsmüdigkeit weg, Herr, und lass uns wieder Beter werden. Beter in und für die Gemeinde und in den Familien und da, wo du uns hingestellt hast. Herr, dass nichts getan wird ohne Gebet, sondern dass du immer im Mittelpunkt stehst. Herr, wir erwarten nichts von uns, wir erwarten alles von dir. Aber wir wollen beten, wir wollen dich bitten, dich anrufen, jeden Tag neu. Und du wirst Wunderbares tun. Dafür danken wir dir jetzt von ganzem Herzen. Amen.